Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Zurzeit steht hier das zweite Buch Samuel im Mittelpunkt. In der letzten Sendung haben wir das 11. Kapitel erreicht. Die dort geschilderten Ereignisse hängen mit denen von Kapitel 12 unmittelbar zusammen. Deshalb an dieser Stelle ein kurzer Rückblick. Während ein Teil der israelitischen Truppen erneut gegen die Ammoniter zu Felde gezogen ist, hat sich König David dafür entschieden, lieber zu Hause zu bleiben. Eines Abends, als er sich auf dem flachen Dach seines Palastes aufhält, entdeckt er von weitem eine Frau, die gerade ein Bad nimmt, beziehungsweise die sich wäscht, wie es in der Lutherbibel heißt. Offenbar ein sehr ästhetischer Anblick, denn David erkundigt sich nach ihr und lässt sie zu sich kommen. Dass die beiden nicht nur eine nette Unterhaltung miteinander führen, ist klar. Die Frau, sie ist mit einem der Soldaten Davids verheiratet, wird schwanger. Nicht genug, dass sich David des Ehebruchs schuldig gemacht hat, nun versucht er auch noch, die ganze Sache zu vertuschen. Er lässt Uriah, den gehörnten Ehemann, von der Front nach Hause kommen und fragt ihn nach der Stimmung unter den Kriegern. Das eigentliche Anliegen Davids besteht jedoch darin, den betrogenen Uriah mit seiner untreuen Ehefrau zusammenzubringen. Wenn sie dann, rund 9 Monate später, ihr Kind auf die Welt bringt, wird Uriah keinen Augenblick daran zweifeln, dass er der Vater des Kindes ist. Davids Plan geht jedoch nicht auf. Uriah weigert sich, die Nächte bei seiner Frau zu verbringen, weil die Kriegsordnung ein solches Verhalten verbietet. Daraufhin schickt David den treuen Uriah wieder zurück an die Front. Dort soll er dem Feldhauptmann einen Brief übergeben. Was Uriah jedoch nicht ahnen kann, dieser Brief enthält gewissermaßen sein Todesurteil. König David ist in Nöten. Während er militärische Konflikte meistens souverän zu meistern versteht, gerät er völlig in Panik, als seine Liebesaffäre mit Bathseba ans Licht der Öffentlichkeit zu kommen droht. Das Problem? Bathseba erwartet ein Kind von ihm, ist aber mit Uriah, einem Krieger aus Davids Truppen, verheiratet. Das heißt, David, der König Israels, hat sich des Ehebruchs schuldig gemacht. Um seine Schuld zu vertuschen, gibt David die Anweisung, dass Uriah im Kriegseinsatz zu Tode kommen soll. Das eröffnet David die Möglichkeit, Uriahs Frau zu heiraten und das Kind, das sie erwartet, als seines anzuerkennen. Davids Plan scheint tatsächlich aufzugehen. Schon bald bekommt er die Nachricht, dass Uriah im Kampf gefallen ist, und kurze Zeit später wird Bathseba seine Frau. Nach außen hin gelingt es David also, sein Gesicht zu wahren. Ein paar Leute am Königshof wissen zwar, dass er eine Affäre hatte und dass Uriahs Tod irgendwie ziemlich überraschend kam. Aber mit der Zeit wird schon Gras über die ganze Sache wachsen. So jedenfalls hofft David. Ganz am Schluss von Kapitel 11 war jedoch zu lesen: Aber dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hatte. Im vor uns liegenden Kapitel 12 wird nun darüber berichtet, wie David mit seiner Sünde konfrontiert wird. Für ihn ist das eine sehr unangenehme Situation. Und wir werden miterleben, wie er versuchen wird, sich aus allem herauszuwinden. Doch Gott lässt das nicht zu, weil David noch immer der von ihm auserwählte König ist, den er nicht einfach fallen lassen will. Ich habe den Eindruck, dass Gott dieses Prinzip grundsätzlich bei allen Menschen anwendet, die er in seinen Dienst gestellt hat. Das heißt, es gilt auch für Christen. Gott lässt es zwar zu, dass sie sich hin und wieder von ihm losreißen und gegen ihn sündigen, aber er belässt es nicht dabei, sondern versucht, sie zu sich zurückzuholen. Im Neuen Testament gibt es ja dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Jesus einmal erzählt hat. Dass ein Schaf ausbüchst und irgendwo in einem Dornengestrüpp hängen bleibt oder nicht mehr zum Heimatstall zurückfindet, so etwas kommt vor. Aber aus der Sicht Jesu ist es praktisch ausgeschlossen, dass der Hirte den Verlust des Schafes einfach achselzuckend hinnimmt und seinen Feierabend genießt. Stattdessen wird er sich aufmachen und so lange nach dem verlorenen Schaf suchen, bis er es gefunden hat. Zurück zu König David, der gerade mal wieder Papa geworden ist. Bathseba, die vorher mit Uriah verheiratet gewesen war, hat ihm einen Sohn geschenkt. In meinen Gedanken sehe ich David selbstzufrieden auf seinem Thron sitzen. Augenscheinlich ist er froh darüber, dass sein Leben wieder in den gewohnten Bahnen verläuft. Doch dann kommt der Prophet Nathan ins Spiel. Er ist unter anderem so etwas wie ein Berater von König David. Vielleicht erinnern Sie sich noch, wie er David in seinem Plan bestärkt hatte, für Gott einen Tempel zu bauen. In Kapitel 7 war davon die Rede gewesen. Dieser Plan allerdings wurde von Gott durchkreuzt. Nun also macht Nathan erneut seine Aufwartung. Und was er König David diesmal mitzuteilen hat, ist so ein heißes Ding, dass es ihn leicht den Kopf kosten könnte. Doch davor scheint Nathan keine Angst zu haben, weil seine Botschaft an David diesmal wirklich von Gott kommt. Im ersten Vers von Kapitel 12 wird berichtet: Und der Herr sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm: Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Aha, denkt David, Nathan will mir irgendeine Geschichte erzählen. Hoffentlich ist sie einigermaßen interessant. Und ob sie das ist, denn diese Geschichte ist wie ein Gleichnis und eine der handelnden Personen darin steht für David. Das ahnt er zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht. Erst nach und nach werden gewisse Parallelen sichtbar, so dass er sich schließlich, so hofft jedenfalls Nathan, wie in einem Spiegel selbst wiedererkennen wird. In der Bibel gibt es übrigens eine große Anzahl an Texten, die demselben Zweck dienen. Nämlich, dass wir als Bibelleser uns wie in einem Spiegel wiedererkennen, allerdings auf eine Art und Weise, wie Gott uns sieht. Das ist nicht immer nur angenehm, aber bildlich gesprochen, nur wenn ich beim Blick in den Spiegel den dunklen Fleck auf meiner weißen Weste erkenne, werde ich auch etwas dagegen unternehmen können. Zurück zu Nathans Geschichte. Sie handelt also, wie aus Vers 1 zu erfahren war, von einem reichen und einem armen Mann. Weiter ab Vers 2. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt's wie eine Tochter. So etwas kennt man heute eher von Hunden und Katzen, die als Haustiere zuweilen ein ziemlich luxuriöses Leben führen. In Nathans Geschichte geht es aber gar nicht so sehr ums Verwöhnen, sondern um den Reichtum des einen und um die Armut des anderen Mannes. Der Reichtum wurde in jener Zeit unter anderem daran bemessen, wie viele Schafe und Rinder jemand besaß. Heute würde man vielleicht nach dem Immobilienbesitz fragen oder danach, welche Aktien jemand besitzt. Zu beachten ist allerdings, dass der reiche Mann im weiteren Verlauf der Geschichte nicht besonders gut wegkommt, weil er in Wirklichkeit ein richtiger Gauner ist. Vers 4. Nathan fährt in seiner Geschichte fort. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war, sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Spätestens an dieser Stelle müsste David eigentlich ahnen, dass Nathan ihm nicht irgendeine Geschichte erzählen will, sondern dass sie auf die eine oder andere Weise mit ihm zu tun haben muss. Will sich Nathan vielleicht darüber beschweren, dass die ärmeren Leute in Israel im Vergleich zu den reicheren zu viel Steuern bezahlen müssen? Nun, selbst auf diese Idee kommt David nicht. Wie es scheint, hört er Nathan so interessiert zu, dass er weiterhin ganz bei der eigentlichen Handlung der Geschichte bleibt. Der reiche Mann hat also demnach dem Armen sein einziges Schaf weggenommen, um seinem Gast eine leckere Mahlzeit zuzubereiten. Weiter ab Vers 5. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat. Davids Reaktion zeigt, dass er Nathans Geschichte offenbar für einen Rechtsfall hält, über den er als König entscheiden soll. Und sein Gerechtigkeitsempfinden funktioniert nach wie vor tadellos. Ohne zu zögern, verurteilt er die schändliche Tat des reichen Mannes. Ich sehe David förmlich vor mir, wie er vor lauter Zorn von seinem Thron aufspringt und ruft: Wer ist dieser Mann? Sofort festnehmen, und wenn sich herausstellt, dass er tatsächlich schuldig ist, dann wird er sterben. Leider muss ich eingestehen, dass es mir manchmal ganz ähnlich wie David ergeht. Mein Gerechtigkeitsempfinden ist immer dann besonders ausgeprägt, wenn es um die Verfehlungen anderer Leute geht. Bei mir selbst dagegen drücke ich gern mal ein Auge zu. David allerdings wird vom Propheten Nathan sehr schnell aus der Position des Richters herausgeholt und zum Angeklagten gemacht. Ich lese weiter ab Vers 7. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Du bist der Mann, sagt Nathan und vergleicht David mit dem reichen Mann aus seiner Geschichte. Und damit sich David tatsächlich in dem reichen Mann wiedererkennt, zählt Nathan auf, was Gott ihm, David, alles gegeben hat. Neben allerlei Besitztümern auch Macht und Ansehen und ja auch einige Frauen, ohne die David nicht auszukommen meint. Ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun, lässt Gott den Propheten Nathan sogar noch sagen. Das klingt in meinen Ohren fast so, als ob Gott seinem Auserwählten, dem Mann nach Gottes Herzen, wie David an anderer Stelle genannt wird, kaum etwas ausschlagen kann. Aber wenn David meint, sich einfach etwas nehmen zu können, was einem anderen gehört, dann überschreitet er damit eine von Gott gesetzte Grenze. Zumal wenn der andere kaum etwas besitzt und ihm durch den Diebstahl praktisch alles genommen wird. Im Auftrag Gottes stellt Nathan, der Prophet, König David zur Rede und fragt ihn, Vers 9, »Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert, seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durchs Schwert der Ammoniter.« Nun hat Nathan also klar ausgesprochen, was Gott David vorwirft. Er, der König von Israel, hat gegen zwei grundlegende Gebote verstoßen. Du sollst nicht Ehe brechen und du sollst nicht töten. Eine ungeheuerliche Anschuldigung, die den Propheten Nathan wirklich Kopf und Kragen kosten könnte. Zumal wahrscheinlich einige Leute von Davids Hofstaat anwesend sind, die nun wissen, was sie vorher nur vermutet haben. Und dann prophezeit Nathan, dass auf David schwere Zeiten zukommen werden. Zeiten voller Unfriede und mit familiären Problemen. Nathan spricht im Auftrag Gottes: Nun, so soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr: Siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause und will deine Frauen nehmen vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei ihnen liegen soll an der lichten Sonne. Denn du hast's heimlich getan, ich aber will dies tun vor ganz Israel und im Licht der Sonne. Diese Verse machen schon deutlich, David wird an den Folgen seiner Sünden schwer zu tragen haben. Die Sünden an sich sollen aber nach dem Willen Gottes nicht weiter auf ihn lasten. Ohne diese Begnadigung gäbe es für David keine Rettung, wie er selbst einsieht. Vers 13. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünden weggenommen. Du wirst nicht sterben. Wir erinnern uns, sowohl der Verstoß gegen das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, wie auch gegen das Gebot, du sollst nicht töten, zog normalerweise die Todesstrafe nach sich. David bleibt diese erspart. Vers 14. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Aus heutiger Sicht ist es schwer nachzuvollziehen, warum David mit dem Leben davonkommt, während sein kleiner Sohn sterben soll, obwohl er ja nichts kann für die Sünden seiner Eltern. Auch David empfindet diese Strafe als fürchterlich und versucht bis zuletzt, Gott doch noch davon abzubringen. Doch obwohl Gott seinen Entschluss nicht ändert, scheint die direkte Auseinandersetzung mit Gott David zu verändern. In den Versen 15 bis 19 wird geschildert, wie David von dem kleinen Sohn, den ihm Batseba geboren hat, Abschied nehmen muss. Und Nathan ging heim, und der Herr schlug das Kind, das Urias Frau David geboren hatte, so dass es todkrank wurde. Und David suchte Gott um des Knäbleins willen und fastete, und wenn er heimkam, lag er über Nacht auf der Erde. Da traten herzu die Ältesten seines Hauses und wollten ihn aufrichten von der Erde. Er aber wollte nicht und aß auch nicht mit ihnen. Am siebenten Tage aber starb das Kind, und die Männer Davids fürchteten sich, ihm zu sagen, dass das Kind tot sei. Denn sie dachten, siehe, als das Kind noch am Leben war, redeten wir mit ihm, und er hörte nicht auf uns. Wie könnten wir ihm nun sagen, das Kind ist tot? Er könnte ein Unheil anrichten. Davids Leute fürchten also das Schlimmste. Wird David aus lauter Bitterkeit und Verzweiflung alles in Trümmer legen? Wird er womöglich um sich schlagen und andere verletzen? Oder sich gar selbst das Leben nehmen? Die Vertrauten Davids sind wirklich ratlos und erleben dann mit, wie sich sein Verhalten plötzlich vollkommen ändert. Weiter ab Vers 19. Als aber David sah, dass seine Männer leise redeten, merkte er, dass das Kind tot sei, und sprach zu seinen Männern, »Ist das Kind tot?« Sie sprachen, »Ja.« Da stand David von der Erde auf und wusch sich und salbte sich und zog andere Kleider an und ging in das Haus des Herrn und betete an. Und als er wieder heimkam, ließ er sich Speise auftragen und aß. Da sprachen seine Männer zu ihm, »Was soll das, was du tust? Als das Kind lebte, hast du gefastet und geweint. Nun es aber gestorben ist, stehst du auf und isst?« Er sprach, »Als das Kind noch lebte, fastete ich und weinte, denn ich dachte, wer weiß, ob mir der Herr nicht gnädig wird und das Kind am Leben bleibt. Nun es aber tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Ich werde wohl eines Tages zu ihm fahren, es kommt aber nicht wieder zu mir zurück.« Soweit die Verse 19 bis 23. Wie es scheint, fügt sich David seinem Schicksal und nimmt die Strafe, die Gott ihm auferlegt hat, an. Wir können nur ahnen, was in David vorgegangen sein mag, als er mit Gott um das Leben seines Sohnes gerungen hat. Am Ende aber steht nicht blanke Verzweiflung, sondern die Einsicht gegenüber Gott, dein Wille geschehe. Das kommt dadurch zum Ausdruck, dass David, Vers 20, Gott anbetet und ihm die Ehre gibt und sich wieder dem Leben zuwendet. Er wäscht sich, zieht sich neue Kleider an und beginnt wieder zu essen. Alles Anzeichen dafür, dass Gott ihn mit neuem Lebensmut ausgerüstet hat. Aus Vers 23 geht außerdem hervor, dass er trotz aller Geschehnisse nicht daran zweifelt, dass sein kleiner verstorbener Sohn es gut haben wird bei Gott und dass er ihn eines Tages wiedersehen wird. Ich lese weiter ab Vers 24. Und als David seine Frau Batseba getröstet hatte, ging er zu ihr hinein und wohnte ihr bei. Und sie gebar einen Sohn, den nannte er Salomo. Und der Herr liebte ihn. Und er tat ihn unter die Hand des Propheten Nathan. Der nannte ihn Jedidja um des Herrn willen. Der Name Jedidja bedeutet Geliebter des Herrn. Und weil Nathan, der Prophet, den kleinen Salomo so nennt, können wir wohl davon ausgehen, dass Gott selbst diesen Namen für ihn vorgesehen hat. Jedidja, Geliebter des Herrn. Im nun folgenden Textabschnitt, der die restlichen Verse von Kapitel 12 umfasst, wird die Berichterstattung aus Kapitel 10 und aus Kapitel 11, Vers 1 fortgeführt. Worum ging es da? Nun, im Kampf gegen die Ammoniter musste Joab, der Feldhauptmann der Israeliten, eine besondere Strategie anwenden, weil sich die Ammoniter die Aramäer zu Hilfe geholt hatten. Während Joab mit besonders erfahrenen Kriegern auf freiem Felde gegen die Aramäer kämpfte, stellte sich sein Bruder Abishai mit den nicht ganz so erfahrenen Kriegern den Ammonitern entgegen. Als diese mitbekamen, dass die Aramäer, von denen sie eigentlich Hilfe erwartet hatten, klein beigeben mussten, zogen sie sich in das Innere der gut befestigten Stadt Rabba zurück. In Kapitel 12 wird nun berichtet, wie die Israeliten Rabba, die Hauptstadt der Ammoniter, erobern. Ich lese weiter ab Vers 26. So kämpfte nun Joab gegen Rabba, die Stadt der Ammoniter, und eroberte die Königsstadt und sandte Boten zu David und ließ ihm sagen, ich habe gekämpft gegen Rabba und schon die Wasserstadt eingenommen. Mit der Wasserstadt ist der untere Teil der Stadt gemeint. Er liegt an einem Wasserlauf, der für die ganze Wasserversorgung wichtig ist. Damit wäre es für Joab, den Feldhauptmann der Israeliten, wohl nicht mehr besonders schwierig, auch den Rest der Stadt einzunehmen. Doch Joab zögert. Sollte nicht lieber David, der König Israels, die Stadt in Besitz nehmen und den König der Ammoniter entmachten? Per Bote bekommt David deshalb von Joab die folgende Mitteilung. Weiter ab Vers 28. So bring nun das übrige Kriegsvolk zusammen und belagere die Stadt und erobere sie, damit nicht ich sie erobere und mein Name über ihr ausgerufen werde. So brachte David das ganze Kriegsvolk zusammen und zog hin und kämpfte gegen Rabba und eroberte es und nahm seinem König die Krone vom Haupt. Die war an Gewicht einen Zentner Gold schwer, nach heutigem Maß etwa 35 Kilogramm. Und an ihr war ein Edelstein, und sie wurde David aufs Haupt gesetzt. Und er führte aus der Stadt viel Beute weg. Aber das Volk darin führte er heraus und stellte sie als Fronarbeiter an die Sägen, die eisernen Pickel und an die eisernen Äxte und ließ sie an den Ziegelöfen arbeiten. So tat er mit allen Städten der Ammoniter. Danach kehrten David und das ganze Kriegsvolk nach Jerusalem zurück. Soweit die Verse 28 bis 31. Fast bekommt man den Eindruck, dass David nun wieder ganz der Alte ist, als ob er sozusagen von Gott rehabilitiert wurde. In gewisser Weise ist das tatsächlich der Fall. David geht als der große König Israels in die Geschichte ein. Andererseits wird es in seinem Leben noch zu einigen Situationen kommen, in denen ihn seine eigenen Schwächen, ja, und auch bestimmte Sünden einholen werden. Das Entscheidende aber scheint mir zu sein, dass David immer wieder die Nähe Gottes sucht und von ihm angenommen wird. Zum Schluss dieser Sendung möchte ich gern noch auf Psalm 51 hinweisen, der uns einen tiefen Einblick in Davids Herz gewährt. Sinngemäß heißt es dort ganz am Anfang, ein Psalm Davids, den er aufschrieb, nachdem der Prophet Nathan ihn wegen seines Ehebruchs mit Bathseba zurechtgewiesen hatte. Du großer, barmherziger Gott, sei mir gnädig, erbarme dich meiner, tilge meine Sünden aus, wasche mich rein von meiner Schuld. Und dann folgt in Vers 12 der bekannte Satz, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Das war's mal wieder, das war eine weitere Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Dann stehen aus dem zweiten Buch Samuel die Kapitel 13 und 14 im Mittelpunkt. Bis dahin, auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.